Stellt euch eine Schule vor. Es wird die Schöpfungsgeschichte behandelt. Jugendliche bekommen die Aufgabe, die 7 Schöpfungstage zu malen. Die ersten 6 bereiten keine Schwierigkeiten. Wasser, Land, Pflanzen, Tiere, Menschen, all das lässt sich gut darstellen. Aber der 7. Tag, die Ruhe Gottes, wie soll das gehen? Ein Mädchen findet ein gutes Symbol. Sie malt ein großes Sofa, auf dem jemand ausgestreckt liegt, mit Blick in den Himmel. Die Schüler werden gefragt, welcher Tag ihnen der liebste sei. Und die übereinstimmende Meinung ist der Sabbat. Dieses Thema der Allianz Gebetswoche habe ich eine Begebenheit aus dem Leben Jesu zur Seite gestellt, die zeigt, dass alle Praxis des Glaubens ihren Ausgangspunkt hat. Den Sabbat, die Ruhe in Gott. Allerdings lege ich diesen Bibeltext nicht haarklein komplett aus. Er steht in Markus 2, die Verse 23 bis 28. Und da heißt es, und es begab sich, dass er am Sabbat durch die Kornfelder ging und seine Jünger fingen an, während sie gingen, Ähren auszuraufen. Und die Pharisäer sprachen zu ihm, sieh doch, warum tun deine Jünger am Sabbat, was nicht erlaubt ist? Und er sprach zu ihnen, habt ihr nie gelesen, was David tat, da er Mangel hatte und ihn hungerte, ihn und die bei ihm waren? Wie er ging in das Haus Gottes zur Zeit des Hohenpriesters Abjatar und aß die Schaubrote, die niemand essen darf als die Priester, und gab sie auch denen, die bei ihm waren. Und er sprach zu ihnen, der Sabbat ist um des Menschen willen gemacht und nicht der Mensch um des Sabbat willen. So ist der Menschensohn Herr auch über den Sabbat. Vielschichtig sind diese angesprochenen Themen in diesem doch recht kurzen Bibeltext, dieser Begegnung Jesu mit den Pharisäern. Die Sabbatvorschriften und ihre wahre Bedeutung sind angerissen, aber auch das Spannungsfeld zwischen Jesus und den Pharisäern, die Bedeutung Jesu, dass er mehr ist als König David, dass er sogar Gott repräsentiert, indem er sich als Herr über den Sabbat bezeichnet. Anschluss dazu gibt dieser Mundraub sozusagen der Jünger auf einem Kornfeld am Sabbat. Als sie gesagt haben, dass sie das nicht dürfen oder dass das verboten sei, dann meinten sie nicht, dass sie die Ähren ausraufen für sich. Also der Mundraub an sich war nicht verboten, aber dass sie das am Sabbat taten. Das verstieß gegen die Vorschrift. Am Sabbat darf man nicht ernten. Jesus greift diesen Anstoß auf und konfrontiert die Pharisäer mit Fragen. Welche Bedeutung hat eigentlich der Sabbat? Ist er bei euch ein Fest und Feier der Schöpfung Gottes? Oder wird er missbraucht zur Knechtung der Menschen? Und auch uns stellt Jesus mit dieser Begebenheit einige Fragen. Wie verhält es sich mit unserem Sonntag zum Sabbat? Wie feiern wir unseren Sonntag in Anlehnung an die biblischen Maßstäbe? Welches sind unsere Fallen heute? Und wie finden wir zur wahren Sonntagsfreude zurück? Der Sabbat und der Sonntag. Wenn wir das Verhältnis vom jüdischen Sabbat zum christlichen Sonntag betrachten, dann ist es so, dass die Juden das Sabbatgebot von Gott bekommen hatten als das auserwählte Volk. Und die ersten Christen, die feierten den Tag nach dem Sabbat, nämlich den Auferstehungstag Jesu, sozusagen den Sonntag. Sie hatten damals noch nicht arbeitsfrei, so wie wir heute. Erst Kaiser Konstantin führte im 4. Jahrhundert den arbeitsfreien Sonntag ein. Sonntag. Habt ihr euch schon mal Gedanken gemacht darüber, wie die Völker ihre Wochentage bezeichnen? Schaut mal in den verschiedenen Sprachen, die ihr so im Umkreis kennt, und versucht die zu übersetzen und zu fragen, wo kommen eigentlich diese Namen her? Freitag, Freier, Sonntag, Sonnengott. Das Einfachste ist eigentlich Mittwoch. Das ist sehr neutral, das ist halt die Mitte der Woche. Aber die anderen haben alle was mit Mond zu tun, und also jetzt im Deutschen. Ne? Aber schaut auch mal ruhig auf die Namensgebung der Wochentage in anderen Sprachen. Ist sehr interessant, da mal etwas nachzuforschen. Kaiser Konstantin verband damit mit seiner Einführung des Sonntags als arbeitsfreien Tag jüdische Sabbatvorstellungen mit dem heidnischen Festtag zu Ehren des Sonnengottes. Doch diese wissenschaftliche Perspektive ist zu kurz. Wir brauchen auch den Blick des Glaubens auf die Deutung und auf die Bedeutung des Sonntags. Jesus ist am ersten Tag der Woche auferstanden. Das heißt, wie eine Neuschöpfung besiegte er mit dem Tod auch das Böse. War der Sabbat sozusagen die Krönung der Schöpfungswoche, so ist der Sonntag der Beginn einer neuen Schöpfung. Die Aussagen zum Sabbat wurden erweitert, sie standen auch für den Beginn einer neuen Epoche mit Jesus Christus, nachdem unsere Zeitrechnung benannt ist. Der Sonntag in Anlehnung an die biblischen Maßstäbe. Ich weiß nicht, wer von euch Gordon MacDonald kennt. Das ist ein inzwischen, denke ich mal, so 84-jähriger alter amerikanischer Prediger, der öfter in Deutschland war und auf Kongressen gesprochen hat oder auch in Cuxhaven, dort in der Freizeitstätte öfter Seminare gehalten hat. Der schreibt in einem seiner Bücher einmal Folgendes. Mein Vater war ein geschäftiger Mensch. Selten habe ich ihn ausruhen sehen. Sogar unsere Familienurlaube wurden dominiert von seiner Eile. Schon die Fahrt in die Ferien glich einem Rennen. Für Pausen gab es keine Zeit und auch die Toiletten unterwegs sahen uns möglichst selten. Oft fuhren wir nachts, damit wir nicht in einen Stau kamen. Wir Kinder und Mutter hätten gerne mal Pause auf einem der Rastplätze gemacht. Manche lagen idyllisch und sie hatten tolle Spielplätze. Aber wir brausten meistens dran vorbei, denn Vater erinnerte uns daran, wir hatten ja ein Ziel vor Augen. Wir mussten irgendwo hin. Als Erwachsener habe ich diese Verhaltensmuster übernommen. Immer in Eile sein. Schließlich war ich ein geschäftiger Pastor. Mir war klar, dass die Welt gerettet werden musste und dass ich dafür verantwortlich war. Keine Pause, bevor Jesus kommt. Und wenn er kommt, dann soll er uns bei der Arbeit finden. Oft fragen wir uns vielleicht, kommen wir noch zur Ruhe? Oder so oft lautet unsere Antwort oder zu oft lautet unsere Antwort auf diese Frage eher schwierig, nein. Dabei war diese Sache mit dem Stress nicht immer so. Denn in der Bibel lesen wir bereits auf der zweiten Seite, also ganz am Anfang der Menschheitsgeschichte, dass Gott am siebten Tag von all seinen Werken ruhte. 1. Mose 2, Vers 2. Und so vollendete Gott am siebten Tag seine Werke, die er machte, und ruhte am siebten Tage von allen seinen Werken, die er gemacht hatte. Und Gott segnete den siebenten Tag und heiligte ihn, weil er an ihm ruhte, von allen seinen Werken, die Gott geschaffen und gemacht hatte. Wisst ihr, als der Mensch im Paradies erwachte und seinen allerersten vollen Tag erlebte, war das ein Ruhetag, kein Arbeitstag. Der Mensch begann seine Existenz nicht mit Arbeit, sondern mit Ruhe. Wie sehr ist uns dieses Prinzip in der heutigen Welt und Zeit verloren gegangen? Später hat Gott dann in der Bibel, die ganze Bibel hindurch eigentlich immer wieder betont, wie wichtig es ihm ist, dass wir einen gesunden Rhythmus von Ruhe und Arbeit, von Ruhe und Arbeit, von Schlafen, Essen, Feiern haben. Und in den 10 Geboten lässt er uns sagen, in 2. Mose 20 noch einmal das, was Rudi uns schon gelesen hat, 2 Verse daraus: 6 Tage sollst du arbeiten und alle deine Werke tun. Aber am 7. Tag ist der Sabbat des Herrn, deines Gottes. Da sollst du keine Arbeit tun, auch nicht dein Sohn, deine Tochter, dein Knecht, deine Magd, dein Vieh, auch nicht dein Fremdling, der in deiner Stadt lebt. War mir aufgefallen, dein Fremdling, das ist nicht irgendein Fremdling, sondern das ist dein Fremdling. Du hast Verantwortung für ihn, wenn er in deiner Stadt lebt. Wir haben Verantwortung für unsere Stadt, für unseren Ort, wo wir leben. Ist das ein rückbezügliches Fürwort? Also dieses Personalpronomen, dein, das macht was mit uns. Deine Tochter, dein Sohn, deine Person, die vielleicht mit oder für dich arbeitet oder für die du arbeitest, das ist dein, hat mich begeistert. Und wie begründet Gott dieses Gebot? Damit, dass auch er selbst ein Gott ist, der am 7. Tag von seiner Arbeit ruhte. Kein Gebot im Alten Testament wird so häufig wiederholt wie das Sabbatgebot. Und über kein anderes Gebot wurde im rabbinischen Judentum so häufig und so leidenschaftlich gestritten. Das können die ja gut. Wenn die unterschiedlicher Meinung sind, die können sich stehen lassen, aber die können sich herrlich streiten. Und viele Rabbiner waren sich auch einig, kein Gebot wird in Israel so häufig gebrochen wie dieses. Die Rabbiner sind sogar der Überzeugung, dass der Messias kommen würde, wenn alle Juden 3 Wochen lang hintereinander den Sabbat halten würden, richtig halten würden. Später dann hat Gott seinem Volk immer wieder verheißen, dass er sie zur Ruhe oder in die Ruhe führen will und dass er ihnen Ruhe geben möchte vor allen ihren Feinden. Jesus selbst sagte dann seinen Jüngern nach einem längeren, anstrengenden missionarischen Einsatz in Markus 6, Vers 31, geht ihr allein an eine einsame Stätte und ruht ein wenig. Und immer wieder rief er sie zu sich und sagte zu ihnen in Matthäus 11, Vers 28, 29 steht, kommt her zu mir alle, die ihr mühselig, beladen seid. Ich will euch erfrischen, ich will euch erquicken. Nehmt auf euch mein Joch und lernt von mir, denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig. So werdet ihr Ruhe finden für eure Seelen. Jemand sagt mal, aber Jesus, der hat doch auch seine Zeit effektiv genutzt und keine Minute darin verschwendet. Aber wir vergessen so schnell, dass Jesus auch in einer völlig anderen Zeit gelebt hat. Wenn Jesus unterwegs war, vielleicht, sage ich mal, von seinem Heimatort Nazareth nach Kapernaum, eine Strecke, die er wohl oft gegangen war, 45 Kilometer. Eine schöne, große, lange Wanderstrecke. Zeit genug, um ausgiebig mit seinen Jüngern zu sprechen, gelegentlich anzuhalten, einen Blick zu wagen, die Landschaft zu genießen, eine Pause zu machen. Die Pausen zwischen den öffentlichen Auftritten Jesu existierten. Warum? Weil es noch keine Technik gab. Die Wanderstrecken waren zugleich auch immer Zeiten, um innerlich zu erholen, auszuruhen. Heute würden wir diese Wegstrecke von Nazareth nach Kapernaum in 30 Minuten zurücklegen und dabei noch einige Anrufe per Handy erledigen können. Aber in allem steht das eine fest. Gott will den Sabbat als Unterbrechung in unserem Galopp. Gott will, dass wir in Ruhephasen neue Kraft schöpfen können. Seelische Kraft und körperliche Kraft und auch geistliche Kraft. Dazu noch einige Gedanken. Gott schenkt unserem Leben Rhythmus. Allein in der Natur haben wir ja einen gewissen Rhythmus von Tag und Nacht, von den 4 Jahreszeiten, von dem Herzschlag. Und auch beim Sabbat geht es um den Rhythmus. Gott arbeitete 6 Tage und am 7. ruhte er. Das ist Gottes eigener Rhythmus. Indem Gott uns einen Rhythmus gibt, schenkt er uns auch Wertschätzung. Nämlich einen Rhythmus zu haben, ist göttlich. Ich kann ohne Ruhepausen nicht bei Kräften bleiben. Und darum unterbricht der Sabbat bzw. der Sonntag meinen Galopp. Gottes Rhythmus ermöglicht es mir grundsätzlich, meine Kräfte zu erneuern, zu erfrischen, zu beleben. Das Überraschende dabei ist, dass die Ruhepause des Sabbats uns nicht eingrenzt oder zurückwirft. Wer ausruht, ist produktiver und erreicht mehr als derjenige, der es nicht tut. Dummes Beispiel, wenn ich jetzt hier Liegestützen machen sollte. Ich habe lange keine gemacht. Also hing auch mit meinem Brustkorb zusammen wegen der Herz-OP. Aber wenn ich die jetzt machen sollte, bräuchte ich einen gewissen Rhythmus, um 30 Liegestützen zu machen. Ich müsste wahrscheinlich nach der dritten oder fünften immer eine Pause machen. Und wenn ich diese Pausen einhalte, würde ich wahrscheinlich 30 schaffen. Aber nur mit diesem gewissen Rhythmus. Mit dem Ruhegebot beschneidet uns Gott nicht. Er beschenkt uns. Gott sagt, du kommst letztlich weiter, wenn du dein Leben nach meinem Rhythmus gestaltest. In biblischer Tradition wird der Sabbat, dieses Ausruhen Gottes nach allen seinen Werken, auch als Aufatmen beschrieben. Und der Begriff Aufatmen kommt in der Bibel nur an drei Stellen vor. Bei König David, als er auf der Flucht vor seinem Sohn Abschalom war, der einen Aufstand gegen ihn anzettelte. Der König wird unterwegs mit Steinen und Erdklumpen beschmissen, eine kaum zu überbietende Demütigung für einen König. Und als er schließlich in Sicherheit war oder sich in Sicherheit bringen konnte, wird berichtet, dass er aufatmete. In Samuel 16, Vers 14 heißt es, und der König und alles Volk, das bei ihm war, kam erschöpft am Jordan an, und dort erholte er sich wieder. Und wörtlich steht es, dort atmete er auf. In den Sabbatbestimmungen ist festgehalten, dass alle, auch Dienstboten, Angestellte, Vieh, aufatmen sollen. In einem der vielen Wiederholungen des Sabbatgebotes in 5. Mose 5, Vers 14. Und auch schon im 2. Mose 31, Vers 16 und 17 steht, dass Gott am siebten Tag aufatmet. Die Israeliten sollen also den Sabbat halten und ihn feiern von Generation zu Generation. Das ist ein ewiger Bund. Für alle Zeiten wird er ein Zeichen zwischen mir und den Israeliten sein. Denn in 6 Tagen hat der Herr Himmel und Erde gemacht. Am siebten Tag ruhte er und atmete auf. Der Sabbat ist ein Tag göttlichens, aber auch menschlichen Aufatmens. Mancher mag sich nach einer anstrengenden Arbeitswoche tatsächlich auch wie auf der Flucht fühlen. Vielleicht sogar mit Steinen und Lehm beworfen, gedemütigt und bedroht. Entsprechend den Sabbatgeboten sollen wir unsere Arbeit nicht auf andere abwälzen und sie arbeiten lassen, damit wir uns einen freien Tag gönnen können. Nein, auch die Menschen, mit denen wir leben, sollen feiern und sollen in Gottes Ruhe eintauchen. Gottes Aufatmen wahrnehmen bedeutet, dass wir uns in seiner Nähe aufhalten, uns von ihm in sein Feiern hinein einladen lassen. Jesus sagt von sich, dass er der Herr über den Sabbat sei. Das heißt, Aufatmen ist sein Programm. Das Aufatmen Gottes umsetzen ist seine Jesu Mission gewesen. Er heilte Menschen, um Menschen Aufatmen zu schenken. Er sättigte Hungrige, um sie aufatmen und Festfreude spüren zu lassen. Er predigte, um Menschen zu bewegen, ihre Sorgen und Lasten Gott abzugeben, zur Ruhe zu kommen und ihm zuzutrauen, dass er mit den Sorgen und Lasten weitermachen würde. Sonntagsheiligung meint deshalb, das Aufatmen Gottes zu leben. ihn herankommen zu lassen an unsere Wunden, an unseren Hunger, an unsere Lasten und um andere mit hineinzunehmen und ihnen zu ermöglichen, auch aufzuatmen. Was sind unsere Fallen heute? Zur Zeit Jesu waren diese Sabbatgebote wie ein enger Stacheldrahtzaun, der verhindern sollte, die Grenzen des Gebots zu übertreten. Ich sage mal aus Sicht der Juden oder der leitenden Juden bewusst, weil wenn wir diese Stellen im Alten Testament lesen, da steht, dass der den Sabbat nicht hält, getötet werden soll, aus der Mitte gerissen werden soll, dass er hingerichtet werden soll. Also in dieser Angst der Leitung, der Leute kann man verstehen, dass sie gesagt haben, wir müssen einen engen Zaun um diesen Sabbat machen, damit unser Volk nicht ausgerottet wird. Was als Erleben und Erinnern der Freiheit gedacht war. Interessanterweise gibt es in dieser Wiederholung des Sabbatsgebotes zwei Begründungen. Einmal die eine, dass Gott an diesem Tag ruhte. Aber die zweite Begründung ist, dass Gott sie aus dem Land Ägypten, aus der Gefangenschaft herausgeführt hat, in die Freiheit geführt hat. Und es war die Erinnerung an die Befreiung aus Ägypten, aber die wurde wiederum zum Gefängnis. Vor lauter Stacheldraht war keine Luft mehr zum Aufatmen und die Stacheln schnürten die Luft zum Atmen ab. Heutzutage gehören strenge Sabbat- und Sonntagsregeln in unserem Kulturkreis doch eher der Vergangenheit an. Doch andere Fallen tun sich da für uns auf. Der Sonntag wird zum Joker. Alle nicht erledigten Dinge werden auf den Sonntag geschoben. Er ist ein Puffer für Sitzungen nach dem Gottesdienst, die in der Woche keinen Platz mehr haben. Für Hausarbeiten oder Hausaufgaben, für dringliche geschäftliche Dinge, die noch erledigt werden müssen, weil die neue Woche steht ja vor der Tür. Der Sonntag wird zum Alltag mit anderen Vorzeichen. Ein volles Freizeitprogramm lässt uns wie getrieben durch diesen Tag hetzen. Das heißt, wir halten keine Ruhe mehr aus. Warum? Vielleicht, weil wir uns zum einen vor der Langeweile fürchten. Vielleicht aber auch, weil wir uns vor Gedanken fürchten, die in der Ruhe für uns bedrohlich werden könnten. Der Sonntag wird gefeiert, aber ohne Aufatmen Gottes. Das ist so ähnlich wie eine Geburtstagsfeier ohne Geburtstagskind. Ausschlafen, brunchen, lesen, Fernsehen, spazieren gehen, Sport treiben sind wunderbare Beschäftigungen zum Erholen und sollen auch genutzt werden. Aber die Lebensprobleme des Alltags bleiben. Der Stress mit dem Chef, das fehlende Geld, die schwierige Aufgabe, an der wir gerade sitzen, der Kummer im Beziehungsleben. All das lässt sich verdrängen und aufschieben, aber nicht aufgeben. Es läuft wie ein verborgenes Programm auf dem PC, das zwar unsichtbar ist, aber es macht sein Ding im Hintergrund. Und wir merken es im Moment nicht, erst später. Der Montag wird in Folge wieder genauso groß und schwer wie der Montag davor. Sonntag in der Gemeinde ohne Aufatmen Gottes ist noch eine Spezialform. Wir bringen eigentlich, jeder von uns, die wir hier sind, bringen die Päckchen der Woche, aber sie sind gut verschnürt und verpackt und nur selten lassen wir sie öffnen. Wir geben unserem Hunger nach Sinn, nach Glück und Beziehung nicht zu. Und wir lassen uns unseren Schmerz nicht anmerken. Wir halten an unserer Unversöhnlichkeit fest. Wir besuchen den Gottesdienst, aber entziehen uns seines Segens. Dies passt zu der Beobachtung von Friedrich Nietzsche vor vielen Jahren, als er sagte, dass er die Christen so unerlöst aus dem Gottesdienst hat kommen sehen. Also zurück zur Sonntagsfreude. Orientieren wir uns wieder neu an Jesus, dem Herrn des Sabbats. Er ist dafür da, dass wir durchatmen, dass wir aufatmen können. Er trägt unsere Lasten und ruft uns zu, dass wir mit allen zu ihm kommen können. Aber diese Lasten müssen wir ihm dann auch wirklich überlassen. Unsere Päckchen öffnen, um uns zu entlasten. Er wird uns nicht helfen, wenn wir uns verweigern, die Körner auf dem Kornfeld zu essen. So ist es ein elementares Wesen des Sonntags, ihm Raum zum Wirken zu geben. Auch am Abend, wenn wir nach der Arbeit nach Hause kommen. Ich finde es toll, dass es im Deutschen dieses Wort gibt, Feierabend. Das heißt nicht nur nicht mehr arbeiten, sondern wir können den Tag auch feiern. So wie wir am Sonntag die Woche feiern, können wir am Abend, am Feierabend den Tag feiern. Ihm Raum geben zum Wirken. Dieser Raum kann nur jede und jeder für sich selbst einrichten. Ob es ein freier Nachmittag ohne Programm ist oder ein Familienabend ohne noch zu erledigende Dinge, ein Gottesdienstbesuch ohne To-Do-Liste. Raum zu geben bedeutet, gelassen davon auszugeben, dass dieser in Anführungsstrichen verschwendete Tag uns niemals fehlen wird und dass Gott das Seine dazu tun wird, dass auch von der Ruhe Kraft ausgeht und Dinge sich klären können. Das Volk Israel fand jeden Tag in der Wüste Manna. Am Tag vor dem Sabbat konnten sie die doppelte Menge Manna sammeln. Es war die Ration für den Sabbat. Kann das ein Bild für uns sein? Der Herr ist immer noch der gleiche. Und er kann auch heute für uns Sorge tragen. Das Volk Israel wurde ermutigt, am Sabbat mit dem ganzen Haus zu feiern. Alle waren gleich, Herr und Knecht, alle waren miteinander vor Gott eingeladen. Und am Sonntag sind wir alle gleich, der Auszubildende und seine Chefin, die Lehrerin und der Schüler. Wir sind bedürftig, in Gottes Aufatmen hineingenommen zu werden und dann auch selbst aufzuatmen. Wir sind in die Gemeinschaft der Gemeinde eingeladen, wo wir uns das Aufatmen zusprechen und einander in Fürbitte tragen können. Und deswegen mein Aufruf, bitte nutzt dieses Gesprächs- und Gebetsangebot, das wir immer wieder auch am Ende des Gottesdienstes machen, dass hier vorne jemand sitzt, mit dem man reden oder auch beten kann oder auch oben die Möglichkeit, auch nach dem Gottesdienst den Gebetsraum zu nutzen. Bitte nutzt diese Möglichkeiten, diese Angebote. Der Sonntag ist der erste Tag der neuen Schöpfung. An ihm wird alles neu. Es ist die wöchentliche Erinnerung, Gottes Vergebung in Jesus Christus anzunehmen und auch einander Vergebung zu gewähren. Es ist der Tag der Reinigung, an dem wir unsere Päckchen öffnen und loswerden können, um sie am Sonntag nicht wieder schultern zu müssen. Diese Jesusbegegnung am Sabbat damals wird zu einer Sonntagsbegegnung heute, um uns satt zu machen, um uns zu heilen, um uns eine Perspektive in die Zukunft hinein zu geben. Lasst uns in den Rhythmus Gottes hineinkommen. Lassen wir uns hautnah den Segen Gottes heute zusprechen. Und ihr hört diesen Segen heute zweimal. Schon jetzt und nachher am Ende des Gottes noch einmal. Der Herr segne dich und behüte dich. So wie er den Sabbat gesegnet hat. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Nimm seine Gnade an. Und der Herr hebe sein Angesicht über dich und gebe dir Frieden, denn er ist ein wunderbarer Hirte.